Seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Ärger, drum wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
So, jetzt geht's mal wieder weiter mit Episode 42 von Jedern Ferscht. Und ja, die letzten Monate sind in vielen Hinsichten etwas ungewöhnlich und so sind sie auch bei diesem Podcast etwas ungewöhnlich. Und heute haben wir hier auch eine ziemlich ungewöhnliche Episode. Bedingungsgeschichte ist relativ einfach erklärt. Einer der Gäste, die schon mal hier waren, nämlich der Rolf Ehlers, der Leiter der Landesmusikakademie, der hat kürzlich eine Aktion gemacht, oder also er hat sie nicht alleine gemacht, aber an einer teilgenommen, von der ich erfahren habe, und glücklicherweise kam dann anschließend von ihm auch noch der Vorschlag, dass er da gerne drüber sprechen möchte, und die Gelegenheit habe ich dann gleich beim Schopf gepackt, weil mich, wie sicherlich viele andere, beschäftigt seit ja inzwischen schon über 2 Monaten der Konflikt, der kriegerische Angriff von Russland oder der, wie heißen die heute, Russische Föderation ist es, glaube ich, offiziell auf die Ukraine. Und ich habe seit Wochen immer gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein Thema, das müsstest du angehen, und es ist mir nie der richtige Kontakt vor die Füße gefallen, mit dem ich darüber hätte sprechen können. Die Kontakte, die ich jetzt habe, sind eben zu 100% auch nicht richtig, weil im Neuwied-Podcast sind ja bisher hauptsächlich Neuwieder. Jetzt ist halt Rolf dabei, der schon mal dabei war, also eigentlich Wiederholungen will ich auch versuchen zu vermeiden. Und der zweite Gast, Björn Roddey, der kennt Neuwied nur so vom Vorbeifahren und von der einen oder anderen Kulturstätte, oder?
Ja, ich habe es lieben und schätzen gelernt, natürlich, vornehmlich von der Kultur, aber ja, natürlich, erst vor einer Woche haben wir das Rasselstein-Gelände besichtigt als wunderbare Kulturstätte oder Möglichkeit für Kulturveranstaltungen. Schlosstheater ist natürlich auch wunderschön, aber die Landesmusikakademie toppt natürlich alles.
Ja, also da merkt man schon, die Anbindung hier ist recht eng, und ich verrate jetzt noch mal kurz vorab, worum es geht. Die beiden waren vor, wie lange ist es her? Vor einer Woche selbst in der Ukraine mit einer Hilfslieferung, aber das könnt ihr gleich am besten selbst erzählen. Und jetzt einfach noch mal, weil ich schon angedeutet habe, Rolf braucht sich nicht mehr groß vorstellen. Wer da mehr wissen möchte, hört einfach die entsprechende Episode von Jedern Ferscht. Aber Björn, was treibst du denn so?
Ja, also hier sitze ich als einer von 2 Geschäftsführern einer kleinen Kulturinstitution, Operiamo, die ist im Mittelrheintal angesiedelt, in Boppard, eigentlich vornehmlich für Kunst und Kultur, aber wir haben bei uns in der Satzung auch die Förderung einer internationalen Entwicklungszusammenarbeit und mildtätige Zwecke. Das heißt, dadurch konnten wir auch als Träger für diese Hilfstransporte dann dienen. Und im Brotjob, weil das ist alles Ehrenamt, also im Brotjob leite ich auch den Landesjugendchor Rheinland-Pfalz. Mhm. Ursprünglich habe ich aber auch Kunst und Medizin studiert. Also ein sehr kurviger Lebenslauf.
Ja, okay. Ja, das soll jetzt an Einführung auch reichen, weil ich glaube, das, worum es hier heute eigentlich geht, da wird es genug zu berichten geben. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr diese Reise unternommen habt?
Also, da ergreife ich mal schnell das Wort aus meiner Sicht. Björn war ja schon 2-mal als Fahrer eines Hilfstransports im Vorfeld an der ukrainischen Grenze, und ich war in engem Kontakt mit ihm und war immer informiert, was er tut. Und plötzlich berichtete er mir, dass ein gemeinsamer Dirigentenfreund von uns, der Jan Schumacher, der auch oft den Landesjugendchor leitet, in Kontakt ist mit einer Musikakademie in Lviv, was uns als Lemberg ja auch bekannt ist. Die sind in großer Furcht gewesen, ihr wertvolles Musikarchiv zu verlieren aufgrund eines wie auch immer gearteten Treffers, der absichtlich oder unabsichtlich ja jederzeit da leider im Moment passieren kann. Da lagern nämlich viele Noten, Handschriften, musikwissenschaftliche Abhandlungen, also was so ein wertvolles Musikarchiv eben ausmacht. Und die Musikarchiv hatte den Bedarf, dieses Archiv, die Musikakademie hatte den Bedarf, dieses Archiv zu digitalisieren. Und was fehlte, waren eben zwei professionelle, große A3-Scanner, wo man auch mal Bücher und Handschriften drauflegen kann. Und das erfuhr Jan Schumacher und hat dem Björn Bescheid gesagt. Und Björn hat mir Bescheid gesagt und ich dachte, Mensch, erstens, also da klingelten gleich zwei Glöckchen bei mir. Erstens war mir diese Akademie in Lviv durchaus bekannt, weil ich als Student damals in Freiburg, von Freiburg aus, dort dreimal schon war, denn Lviv ist die Partnerstadt von Freiburg. Also ich kannte diese Akademie und dachte, ich muss da mich beteiligen irgendwie. Das muss gehen. Am selben Abend war die Mitgliederversammlung des Freundeskreises der Landesmusikakademie und da war es natürlich ein Kinderspiel, die anwesenden äußerst netten Damen und Herren und äußerst hilfswilligen und es ist einfach ein toller Verein, ja, die davon zu überzeugen, dass der Freundeskreis der Akademie für diese Scanner aufkommt. Es wurde auch an demselben Abend noch durch ein Konzert eines befreundeten Pianisten wurden Gelder eingesammelt und allein diese Gelder haben schon fast gereicht, um diese Scanner, die Björn dann bestellt hat, zu bezahlen.
In was für einer Dimension bewegt man sich da?
Da haben wir so ja, ungefähr 700, 750 pro Gerät. Also wir haben da fast 1.500. Aber wirklich mal eben schnell, kann man sagen, ne, flott gemacht. Ja, und dann hat Björn entdeckt, dass das Auto noch weitgehend nicht voll ist, sozusagen durch diese Scanner. Und dann ging die Idee weiter.
Ja, also als die dann geliefert wurden, war mir klar, okay, dafür brauchen wir jetzt keinen 7,5-Tonner. Und zumal wir ja wussten, wir wollen in die Ukraine fahren und wir wussten auch nicht, wie die Umstände dort vor Ort sind, haben wir uns entschlossen, dass wir mit meinem privaten Hochdach-Kombi fahren. Das hat auch versicherungstechnische Gründe, weil man nicht so leicht einen Leihwagen bekommt, der in ein Kriegsgebiet fahren darf, weil das ist ja, die Leihwagen sind alle mit GPS-Sender ausgestattet und wenn man mit so einem Sixt oder Herzwagen da reinfährt, dann kriegt man einfach eine Strafe. Also dann wird man halt angezeigt, logischerweise. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, mein Auto, aber da war es bei weitem noch nicht voll und bei den letzten beiden Transporten haben wir eben auch medizinische Güter immer mit transportiert und so habe ich dann nochmal mit dem Leiter der Akademie Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ob er irgendeinen Partner beim Krankenhaus da vor Ort hat und so kamen wir dann auf das Militärkrankenhaus Lviv, die uns eine Liste geschickt haben mit Nahtmaterial, was sie vornehmlich benötigen zunächst, weil man sich vorstellen muss, dass da im Moment jeden Tag hunderte verletzte Soldatinnen und Soldaten eingeliefert werden. Und das sind natürlich häufig Wunden, die genäht werden müssen. Also das ist das Vordringlichste. Und dann werden die von dort aus weiterverlegt in andere Krankenhäuser. Ja, und dann ging die Bestellaktion los, haben noch andere Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Hier Mombach hilft und von Mainz und so, die dann auch noch gespendet haben. Oder den Ärzte-Fanclub von Mainz 05 auch. Und weil man sich vorstellen muss, allein so eine Kiste Nahtmaterial kostet schon 4.000 Euro, ne? Also da sind wir schon in einer ganz anderen Dimension. Und wenn man so ein Auto dann auffüllt, das haben wir dann noch gemacht mit Schmerzmitteln und anderen Medikamenten, dann hat man da ganz schnell mal 8.000 Euro schon eine Autoladung drin, ne? Also das, so haben wir das dann auch gemacht. Und so sind wir gestartet mit dem Auto voll.
Und wie muss ich mir sowas vorstellen? Ist das Standardmaterial? Also kann ich, wenn ich zu irgendeinem Arzt oder zu einem Medikamentelieferanten gehe und sage, wir brauchen hier Nahtmaterial, dann packt er mir einen Koffer voll und dann habe ich das Richtige. Denn das ist ja bei vielen Hilfsaktionen, an der A haben wir es am deutlichsten gemerkt, es ist ja nicht damit getan, dass das Material da ist, sondern es muss ja auch das Richtige sein, dass das tatsächlich gebraucht wird. Ist das einfach oder schwierig, das herauszufinden und dann das, das Richtige zu besorgen?
Ja, also die Liste war schon relativ konkret, also exakt mit den Millimeter- und Nadelangaben und Fäden, welche Fäden, es gibt ja verschiedene, so selbst auflösend, nicht auflösend, kennt man ja, muss man nochmal hingehen, muss nach 10 Tagen gezogen werden oder muss nicht gezogen werden, ne? Das war nicht einfach. Also wir haben eine Apotheke hier in, an der Mosel, die uns unterstützt hat in Winningen, die Schlickum-Apotheke. Die hat es nicht geschafft, über die Großhändler das Material zu bekommen. Und damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben, weil ich dachte, das muss doch möglich sein. Und bin dann direkt an die Hersteller gegangen.
Ja.
Und musste dann da erfahren, dass leider, das ist auch so eine, sag ich mal, Kriegsbeigeschäft, dass die Großhändler da schon auch ihren Reibach mitmachen und auch durchaus mal Material einfach mal zurückhalten, um dann höhere Preise abzuwarten. Das heißt, über die Hersteller konnte ich dann das bestellen lassen, also über eine Praxis oder über eine Apotheke. Aber über die Großhändler war nichts lieferbar. Also es war wirklich nicht so leicht, an das Material ranzukommen. Aber es ist dann im Endeffekt gelungen.
Ja. Aber das verstehe ich richtig. Also das ist jetzt nicht nur so ein Bauchgefühl, sondern das ist belegt, dass da Großhändler sagen, hier ist jetzt ein gewisser Mangel und dadurch können wir die Preise anziehen und dann tragen wir dazu bei, dass dieser Mangel auch bestehen bleibt.
Ja gut, den zweiten Teil des Satzes kann ich natürlich nicht belegen, aber den ersten Teil des Satzes habe ich ja selber mitbekommen. Also ja, also das wird dann gesagt, ist nicht lieferbar und ist auch auf absehbare Zeit nicht lieferbar. Und im Endeffekt habe ich die Schwarmintelligenz bemüht. Also dafür sind die sozialen Netzwerke ja ganz gut und habe gefragt, was kann ich tun? Also in meinem Netzwerk, und die haben gesagt, ja, ruf die Hersteller an. Und dann habe ich das auch gemacht in Hamburg. Habe die Firma Johnson & Johnson angerufen und die haben gesagt, nee, wir haben was. So und so, und haben uns in Kontakt gegeben und dann ging das.
Ja.
Nur ist das dann halt auch wirklich mit hohen Kosten verbunden, wie gesagt, gerade so Spezialmaterial. Schmerzmittel kriegt man viele, damit haben wir auch das Auto dann noch Rest aufgefüllt oder mit Infusionsflaschen und so, also Glucose und so, Lösungen. Aber das spezielle Material ist extrem teuer und wird extrem gebraucht.
Ja. Was ganz Profanes, Deutschland grenzt ja nicht direkt an die Ukraine. Wenn man mit einem Fahrzeug voll mit wertvollen Materialien durch die Gegend fährt und über Grenzen fährt, auch da gibt es ja Kontrollen und auch da gibt es Papierkrieg. Wie seid ihr damit umgegangen?
Also solange man keine Betäubungsmittel transportiert, hat man da wenig Probleme. Also das Problem wird dann, wenn ich Opiate mit an Bord gehabt hätte. Ich habe zwar einen Arztausweis, damit kann ich immer rumwedeln, aber das hilft mir dann da auch nichts. Dann ist man sozusagen Drogentransport, also muss man Acht geben. Aber so das normale Material, das geht gut. Also nach Polen ist sowieso kein Problem. Und in die Ukraine rüber ist das jetzt in diesem Notkriegszustand auch möglich.
Ja. Okay, das heißt, das ist die Route, die ihr dann auch gewählt habt.
Ja, also die ganz humorlose Luftlinie sozusagen würde eher noch über die Tschechische Republik und die Slowakei führen, über Prag. Aber wenn man die Route Dresden, Breslau, Krakau, Lviv nimmt, das ist nur unwesentlich ein Hauch, quasi ein nördlicher Umweg, auch fast direkt, ja, und hat den unschlagbaren Vorteil, dass auf polnischer Seite relativ moderne, junge Autobahnen aus EU-Mitteln natürlich gebaut wurden, die zu Normalzeiten auch kaum Verkehr tragen. Aber also zumindest je weiter östlich man kommt, wird die Autobahn immer schöner und luxuriöser und der Verkehr immer weniger.
Ja.
Aber das war dann für uns natürlich die passende Route, weil durchgehend Autobahn und gut zu fahren.
Und muss man sagen, bei den ersten beiden Transporten haben wir einfach schon ein Netzwerk gehabt. Also der erste Transport ging in Kooperation mit dem ukrainischen Verein Mainz und die haben uns dann vor Ort, das war ja am Rosenmontag, wo wir da den ersten Transport hatten, da war noch der Flüchtlingsstrom extrem, auch über die Grenze, und an der polnisch-ukrainischen Grenze war dann ein riesiges Flüchtlingslager und da haben wir Kontaktleute genannt bekommen, die dort die Leitung innehaben und die auch die ganze Logistik dort unter sich haben. Und das war, dieses Netzwerk konnten wir dann bei den nächsten Transporten auch nutzen. Deswegen war das beim dritten Transport natürlich auch die logische Konsequenz, diese Route wiederzunehmen, weil wir da einfach Leute kannten.
Mhm.
Ja.
Okay, aber das hört sich jetzt beinahe schon relativ einfach an. Also zwei Scanner bestellt, das Material, was es beim Großhändler nicht gab, direkt beim Hersteller bestellt, zusammengestellt und dann losgefahren. So einfach war es vermutlich nicht, oder?
Naja, es war halt sehr mühsam, vor allem für Björn, der wirklich zwei Wochen hinter diesem Zeug hergerannt ist, um es dann zu beschaffen und auch zu bezahlen von dem vom Operiamo-Konto aus. Ja, aber zum geplanten Start unserer Expedition war dann alles an Bord und ja, dann ging es nur noch um fahren, ankommen, übergeben, irgendwie wieder zurückkommen und wieder fahren. Ja, das war die Challenge an dem letzten Wochenende.
Ja, und die große Hürde, mal davon abgesehen, dass man halt eine sehr lange Strecke zu fahren hat, so ungefähr 1.500 Kilometer sind das ja einfache Fahrt, die große Hürde ist natürlich der Grenzübergang. Das ist eine riesen Ungewissheit, also die Grenze in die Ukraine. Als ich den zweiten Transport gefahren habe, war zu der Zeit auch gerade Lviv unter Beschuss. Da war das auch alles noch ein bisschen heikler. Beim ersten Transport konnte man gar nicht zur Grenze. Und jetzt beim dritten Transport wurde mir von unserem Kontaktmann genannt, sag ich mal, dass wir Unterstützung bekämen von einem ukrainischen Volunteer, also einem Freiwilligen von einer Hilfsorganisation, der sich dann zu uns ins Auto setzen sollte und einfach sozusagen die Dolmetscherfunktion auch beim Grenzübergang übernehmen sollte.
Aber ich habe das richtig verstanden, also die ersten beiden Transporte, die du durchgeführt hast, die gingen nur bis zur Grenze und dies war auch für dich das erste Mal, dass du dann direkt bis Lviv gefahren bist.
Ja, ja.
Okay, und da gab es jemanden, der dann zu euch schon vor der Grenze ins Auto kommen sollte oder gekommen ist.
So war der Plan. So war es geplant. Ja. Es kam geringfügig anders.
Ja. Wir kamen zu dieser Lagerhalle. Das war auch die, also es ist also ein Logistikzentrum. Also man muss auch wirklich nochmal betonen, wie exzellent die Organisation und Logistik auf polnischer Seite ist. Also das ist wirklich, also alle Hochachtung, auch bei den Flüchtlingslagern, da waren ja, wo ich das erste Mal da war, waren tausende Flüchtlinge, die in so einem umgebauten Einkaufszentrum, riesiges Einkaufszentrum da gewohnt haben, mit Lagern, mit Erste-Hilfe-Abteilung, mit Küche, Riesenküche. Und da waren tausende Feldbetten gestanden und das haben die Polen und Ukrainer, die Helfer dort, so top organisiert und das polnische Militär auch komplett unprätentiös da unterstützt. Also das muss man wirklich, also da muss man wirklich den Hut ziehen. Ich weiß nicht, ob das hier so möglich gewesen wäre. Also wenn ich da an die Logistik der Flutkatastrophe denke. Also da muss man wirklich, wirklich den Hut ziehen. Und auch danach, nachdem diese Flüchtlingswelle etwas abgeflacht ist, haben die dann vor Ort diese Logistikzentren gehabt, wo man Hilfsgüter hinbringen konnte und die dann weiter transportiert wurden in die Ukraine. Und zu so einer Halle sind wir gefahren. Das war der Treffpunkt eigentlich. Ja, und wie es so ist, waren wir dann da, aber der Kontakt war nicht.
Ja. Ja, und dann konntet ihr irgendwas darüber herausfinden, wo er ist, ob er noch kommt?
Ja, das ist so ein bisschen mediterran, sage ich mal. Jetzt mal auf polnisch mediterran. Also ich habe den Kontakt mal angerufen und er hat gemeint, ja, der ist unterwegs, der kommt in 3 bis 4 Stunden, war so die offizielle Ansage. Mhm.
Und da war uns klar, dass es auch bedeuten kann, in 5 oder 6 Stunden oder morgen. Und dann haben wir die bescheidene Frage gewagt, können wir es auf eigene Faust schaffen?
Ja.
Da wurde uns zwar ein bisschen skeptisch davon abgeraten, aber dann doch auch gesagt, ja, ihr könnt es versuchen, aber wir bleiben am Telefon und versuchen euch zu helfen.
Ja.
Und fahrt mal Richtung Grenze und erzählt uns, welche Situation ihr vorfindet. Das haben wir dann gemacht, sind losgefahren Richtung Grenzübergang.
Wie ging es mit der Kommunikation? Sprecht ihr dann Englisch oder?
Ja, also jetzt mit den Kontaktleuten, die können teilweise Deutsch, teilweise Englisch, also im Zweifel dann Englisch, ja.
Ja.
Ja, die Schwierigkeit ist, dass der Grenzübergang an der Autobahn ist. Das heißt, wenn man die letzte Auffahrt nimmt Richtung Grenze, ist man drauf. Dann kann man nicht einfach sagen so, oh, da ist mir gerade zu voll, ich biege wieder ab oder so. Das geht dann nicht mehr, weil dann ist man halt schon auf der Spur. Ne?
Ja.
Und dann, als wir da drauf gefahren sind, haben wir relativ schnell auf der rechten Seite den Stau gesehen, also der wartenden Autos. Das waren halt so grob 3 bis 4 Kilometer Stau, Grenzstau.
Ja.
Und da kann man sich vorstellen, jeder Kilometer entspricht ungefähr einem Tag Wartezeit. Also das wäre dann eine Wartezeit von 3 bis 4 Tagen gewesen. Aber
wir haben eine spontane andere Idee und Eingebung gehabt. Vielleicht noch kurz die Begründung dieses langen Pkw-Staus hat sich dann uns auch erschlossen, als wir die Autos ein bisschen näher beobachtet haben. Da waren zum größten Teil polnische und deutsche Ausfuhrnummern auch dabei. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ja vor allem auch im Osten der Ukraine wahnsinnig viele Autos im Moment verloren gehen durch Beschuss, durch Angriffe, die brennen aus, werden zerstört, sodass da ein immenser Bedarf an Fahrzeugen einfach besteht. Und der wird im Moment so ein bisschen dadurch gemildert, dass man versucht, eben aus Polen und Deutschland Fahrzeuge einzuführen. Die sind dann günstig erworben oder im Idealfall auch sogar geschenkt oder gespendet. Und das ist natürlich dann auch ein Grund, da erhebliche Bürokratie am Grenzübergang abzuwickeln, ne? Die ganzen Kontrollen des Fahrzeuges, die Zulassungen, die Ausfuhrpapiere, das muss ja alles gecheckt werden und das recht intensiv. Und dadurch ergibt sich dieser Abfertigungsverzug nach hinten raus. Und da war uns völlig klar, das können wir überhaupt nicht eingehen, jetzt uns da einreihen und irgendwie mal 4 Tage später gucken, wo wir dann stehen. Und dann kam unsere Idee, es wie vom Himmel geschickt, überholte uns in der Sekunde ein Polizeitransporter mit Blaulicht. Und ohne nachzudenken, habe ich gesagt, Björn, fahr dem nach.
Ja, also wir haben gesagt, wir sind Hilfstransport, so, ne, und dachten, oh ja, das, also, die Eskorte, die nehmen wir natürlich gerne. Und gehen dann, haben uns dann hinter diesen Polizeitransporter eingegliedert, der dann so zügig so ein, es wurden immer mehr Spuren Stau, erst war es nur die ganz rechte, dann die zweite, und dann wurden es immer, ne, und wir immer hinter dem Polizeiauto her, und warum auch immer an der Grenze hat er dann auf einmal angehalten. Das war natürlich total überraschend. Ich habe gedacht, der fährt einfach durch. Nein, der hat dann angehalten und die Polizisten waren, sagen wir mal, leicht überrascht über ihre Begleiter an der hinteren Stoßstange. Und auch die polnischen Soldaten, die da vor Ort waren, waren, sage ich mal, maximal irritiert.
Mäßig begeistert
und nicht überwiegend freundlich gesinnt. Und die kamen dann zu uns und haben dann von uns die Berechtigungspapiere erfragt, die ich interpretiert hatte als mein Arztausweis und das Schreiben vom Militärkrankenhaus, womit ich rumgewedelt habe und natürlich mit den ganzen Sachen im Auto, hat die jetzt nicht so wirklich überzeugt. Die wollten polnische Papiere von einer polnischen Hilfsorganisation, wie wir später erfahren haben. Sowas hatten wir natürlich nicht. Und wir haben dann wirklich mit Bambi-Augen die angeguckt und uns 1000-mal entschuldigt und gesagt, ja, wir haben aber hier Militärkrankenhaus, Nahtmaterial, ganz wichtig, also auf Englisch alles, ne? Und das war so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Es waren 2 Soldaten. Einer war älter, der war sehr grimmig, und ein Jüngerer, der hat zumindest freundlicher geschaut. Die sind dann weggegangen in so eine Militärhütte und wir saßen in einem Auto, wir wollten auch das Telefon weitergeben von unserem Kontaktmann, aber mit dem Telefon wollten die gar nicht reden, also mit unserem Kontaktmann. Das heißt, wir waren vollkommen auf uns gestellt, so.
Ja. Nach 10 Minuten. Aber ihr hattet die ganze Zeit hattet ihr eine Standleitung.
Ja, sozusagen. Also dann, als wir hinter der Polizei waren, haben wir irgendwann wieder angerufen und gesagt, so, wir fahren jetzt gerade. Und dann wollte er das übernehmen, das Gespräch, aber das war bei den Soldaten nicht möglich. Ja, und so nach 10 Minuten Wartezeit bin ich dann mal ausgestiegen, habe gesagt, hier Rolf, ich gehe jetzt da einfach mal hin nochmal. Das ist natürlich eigentlich auch nicht so gewünscht, dass man das Auto verlässt. Aber ich habe gedacht, vielleicht kann ich nochmal betteln oder so, und bin dann zu diesem Militärposten dahin, da kam der Ältere raus und ich habe dann ganz versucht zu fragen, könnte ich den Jüngeren sprechen? Also so rumgezeigt, aber der war nicht so. Er hat dann auch nicht mit sich reden lassen, sondern hat ziemlich klar sofort gesagt, dass wir das Auto nehmen sollen, die Spur räumen, also da wo wir ganz links standen mit der Polizei, und wir sollen umdrehen auf der Autobahn und zurückfahren die 4 Kilometer und uns hinten eingliedern wieder, also in die Schlange stellen. Das hat er mehrfach gesagt und dann bin ich irgendwann etwas betröppelt wieder zum Auto gekrübelt, zum Rolf, und wir haben uns angeguckt und überlegt, dass wir vielleicht jetzt erstmal gar nichts machen, so, ne, sondern erstmal nachdenken. und haben uns einen Ukrainer angerufen, der hat dann auch gesagt, auf keinen Fall, zurückfahren, auf keinen Fall. Und dann haben wir gesagt, ja, du hast leicht reden, du stehst ja nicht hier. Aber wir waren dann so neben dem Auto gestanden und geguckt und haben so ein bisschen den Transporter so, also hier so die Hilfsdinge, und haben einfach quasi den Befehl verweigert. So, da haben wir nicht gemacht.
Aber es war noch keine Waffe auf uns gerichtet zu dem Zeitpunkt. Nein. Das hat uns ein bisschen beruhigt. Und ja, und wir haben immer darauf gehofft, dass irgendwann der etwas freundlichere, jüngere Soldat wieder auf der Bildfläche erscheint oder sogar einen Impuls gibt. Und so kam es dann auch. Plötzlich meinte ich, so eine minimale Handbewegung erspäht zu haben, nach dem Motto, Sie können fahren. Also wir haben es dann mal in die Richtung interpretiert.
Ja. Von dem Jüngeren?
Von dem Jüngeren, ja,
der hat so ein bisschen mit zwei Fingern da so. Mit
zwei Fingern so ein bisschen gewungen, so ganz verwischt.
Ja, ich meine, jeder, der so ein bisschen Grenzerfahrungen hat, kennt das ja auch. Ja. Also häufig sind die Signale dort ja eher dezent. Und von daher, ja, wenn man sich dann darauf beruft, das habe ich doch schon öfter so gesehen.
Auf jeden Fall haben wir uns entschlossen.
Es ist aber ja trotzdem, ich meine, ich gehe davon aus, ihr sprecht von Soldaten und so. Ich nehme dann schon an, dass da auch entsprechend die Bewaffnung mit dabei war. Ja. Ein komisches Gefühl hat man wahrscheinlich schon, wenn man solchen Menschen gegenüber sich auf eine Art verhält, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob das die ist, die sie jetzt unterstützen.
Ja, die wussten nicht, wie sie mit umgehen sollen. Also es war zu dem Zeitpunkt, wo man sich vorstellen, war ja totaler Stillstand. Es war nicht so, dass irgendwie so langsam Autos weitergefahren sind. Die Schranke war unten, da war einfach nichts. In der ganzen Zeit, wo wir da waren, hat sich nichts bewegt. Und die Vordersten haben uns natürlich auch etwas argwöhnisch angeguckt.
Dann haben wir dafür muss man ja nicht erst an die Grenze fahren. Das ist, wenn man am Stau vorbeifährt und dann ganz am Ende noch in die Ausfahrt rein will. Ja. Da gucken die Leute ja auch nicht gerade nett.
Das stimmt. Wobei wir ringsrum um das Auto mit ukrainischer Flagge und unseren Logos und auf ukrainischer Schrift medizinischer Hilfstransport draufstehen hatten. Also wir waren schon plakatiert. Das hatte der Rolf noch netterweise ausgedruckt. Und dann kam ja dann, bevor dieses Zeichen kam, kam so ein VIP angedüst. Also zumindest kam ein Auto, für den die Schranke geöffnet wurde. Also der hat
die gibt's auch.
Der gibt anscheinend, oder er war verwandt mit dem Grenzsoldaten. Auf jeden Fall wurde die Schranke geöffnet und dann kam das Zeichen, was Rolf gerade beschrieben hat.
Und dann haben wir uns da dran gehängt und sind so einen slalomartigen Parcours durch mit rot-weißen Hütchen und Flatterband und weiteren Schranken, bis wir an einer weiteren, immer noch polnischen Station waren. Da ging es dann aber nur noch um tatsächlich unsere Dokumente, Reisepässe, Fahrzeugschein. Und da hat es sich dann auch extrem gut gemacht, dass wir mit einem Auto unterwegs waren, dessen Eintrag im Fahrzeugschein identisch war mit einem der beiden Pässe, also sprich mit Björns Auto. Ja. Das war Gold wert in dem Moment, weil dadurch war erstens klar, dass wir dieses Auto nicht verscherbeln wollen oder nicht irgendwie illegal über die Grenze schaffen, um es da dann weiterzureichen, sondern dass es wirklich unser Fahrzeug war, mit dem wir das transportieren und mit dem wir vermutlich auch wieder zurückfahren würden. Das hat die Sache wirklich vereinfacht. Und als wir dann auf die ukrainische Seite der Grenzstationen kamen, wo auffälligerweise auch vor allem junge Soldatinnen im Einsatz waren, denn man kann sich vorstellen, wo die ukrainischen Soldaten gerade im Einsatz sind. Da ist es uns sogar gelungen, wieder vorsichtige Flirtversuche, und dann hat das eigentlich ganz gut geklappt. Auch da ging es vor allem um die Papiere und auch wieder um die Autopapiere. Und als dann alles in bester Ordnung war, sind wir nach anderthalb Stunden, anstatt 3 bis 4 Tagen, hatten wir diese Zollhürden dann genommen und haben Kurs auf Lviv genommen.
Genau. Und so der erste Eindruck, also ich musste vorhin schon dran denken, wenn man das nicht kennt, ist man ja geneigt zu denken, ein Land, das sich im Krieg befindet, da ist nichts mehr normal und da ist da finden Kontrollen nicht in dem Maße statt oder da, also so da geht alles drunter und drüber, aber ist ja im Grunde ganz ähnlich. Ich hatte auch zu Beginn der Pandemie damit gerechnet, so jetzt wird alles anders und plötzlich so nach ein paar Wochen merkst du, nee, eigentlich laufen die meisten Sachen genauso wie vorher, manche ändern sich halt schon. Was für ein Gefühl ist es dann da so über eine Autobahn zu fahren und zu wissen, ich bin jetzt hier in einem Land, das sich im Krieg befindet?
Also man merkt sofort, dass dieses Land im Kriegszustand ist, weil die Militärpräsenz einfach alle paar hundert Meter, alle paar Kilometer spürbar war. Also die Straße, die ja von Westen her ins Land führte, also jetzt nicht unbedingt die Route war, wo der Feind einfiel. Ja. Trotzdem gab es alle paar Kilometer Panzersperren und große Barrikaden mit Sandsäcken, mit Tarnung, mit viel militärischem Personal, wo man also jederzeit hätte abriegeln können. Und spätestens da war ihm klar, dass das jetzt im Moment nicht normal ist. Mhm. Auch wenn, wie du sagst, diese konkrete Bedrohung durch Angriffe sich in den letzten Wochen auch in dieser westukrainischen Region ein bisschen entspannt hatte. Ja. Man musste zwar immer damit rechnen, die russischen Aggressoren schicken ja ab und zu mal so ein paar Grußraketen dann in alle Landesteile nach dem Motto, Achtung, mit uns ist nicht zu spaßen, wir sind's, die euer Land wollen, ne? So mehr oder weniger. Auch in die vermeintlich sicheren westlichen Teile. Und Björn hat ja schon gesagt, Lviv wurde auch schon angegriffen. Als wir dann ins Stadtgebiet kamen, sind wir auch durch Zufall, weil wir eine Umleitung fahren mussten, da war so eine Straße eben nicht passierbar, da mussten wir irgendwie anders fahren. Da kamen wir an diesem zerbombten Kraftwerk vorbei, was hier ja auch zwischenzeitlich kurz erwähnt wurde in den Nachrichten. Also ein Kraftwerk und ein Bahnhof ist in Lviv auch angegriffen worden, auch mit zivilen Opfern. Da konnten wir uns dann auch ein Bild machen, indem wir die Ruinen gesehen haben, dass das zum Beispiel auch keine Fake News sind. Ne? Mhm. Also das ist alles tatsächlich Tatsache.
Wie weit von der Grenze entfernt war, also wie lange wart ihr noch unterwegs, bis ihr dann...
So eine Stunde ungefähr, 70, 80 Kilometer östlich der polnischen Grenze ist das.
Da gibt es auch keine Autobahn mehr, das ist dann nur noch Landstraße. Mhm. Und ich meine, zum Thema der Gefahrenlage, wir waren natürlich schon in Sorge, weil das Wochenende, wo wir gefahren sind, das war das Wochenende ja 8. 9. Mai. Mhm. Also 8. Mai war ja hier Kriegsende-Feierlichkeit. 9. Mai war ja dieser berüchtigte Feiertag von Seiten Russlands, sag ich mal, wo viele die Sorge hatten, dass Putin nochmal ein Zeichen setzen möchte davor. Und deswegen war die Bedrohungssituation für uns, also das waren wir schon in Sorge, dass er einfach gerade dieses Wochenende, wo wir unterwegs sind, dann nochmal nutzt, um auch, hat er auch gemacht, Odessa anzugreifen oder halt Lviv anzugreifen und einfach nur um ein Zeichen zu setzen vor seiner großen Parade. Ja. Und ja, dementsprechend waren wir schon vorsichtig und natürlich auch in Sorge. Ne? Mhm. Also als wir dann in die Stadt kamen, haben wir uns dann auch deswegen mit überlegt, dass wir die Hilfsgüter sofort versuchen, zumindest schon mal aus dem Auto rauszukriegen. Also es weniger, dass jetzt das irgendwie aufgebrochen wird, sondern dass wir es einfach mal in gesicherte Orte kriegen schon mal. Und das ist uns auch Gott sei Dank gelungen, dass wir die Scanner schon einfach mal vor der offiziellen Übergabe in das Akademiegebäude bringen konnten und dass wir in das Militärkrankenhaus auch reinfahren konnten an dem Abend, dass wir die Sachen direkt in das Lager dort bringen konnten. Das ist, ja.
Also wann seid ihr losgefahren? Donnerstags dann? Oder?
Nee, Freitag.
Mhm. Aber Freitag früh.
Freitag früh.
Und das heißt, wir sprechen jetzt vom Samstagabend dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Mhm. Ja, also es war schon eher so früher Nachmittag, wo wir los sind. Ne?
Also wir waren 18 Stunden unterwegs und waren natürlich auch ziemlich sehr müde, als wir ankamen.
Ihr habt euch abgewechselt und der andere hat dann versucht, ein bisschen zu schlafen, so gut
ist. Eigentlich haben wir uns die ganze Zeit unterhalten. Ja. Wir waren auch aufgeregt natürlich, da war mit Schlafen nicht so viel. Ja. Ja. Und dann wurde uns, nachdem wir die Sachen in Sicherheit gebracht haben, dann auch unsere Unterkunft gezeigt. Das war das Gästehaus der Musikakademie. Mhm. War sehr,
also für dich dann ein sehr vertrauter Grund eigentlich.
Ja, nur muss man leider sagen, dass das 25 Jahre her ist und mein Erinnerungsvermögen doch etwas gelitten hat in der Zeit. Wir waren auch ein bisschen erstaunt, dass da recht viel Betrieb war. Also jetzt in der Akademie, aber auch das Stadtbild sehr. Also es waren sehr ambivalente Eindrücke, die wir da hatten. Es war durchaus ein sehr reges öffentliches Leben festzustellen. Sehr volle Straßen, volle Gassen, Menschen mit Tütentaschen, Bars, Restaurants durchaus geöffnet, bis uns klar wurde und auch erklärt wurde, dass das mit auch daran liegt, dass ja die erste und größte Flüchtlingswelle aus der Ostukraine ja zunächst mal in die Westukraine führte. Das heißt, die Stadt Lemberg hat im Moment mindestens mal halbe Kharkiv, Donetsk und andere ostukrainische Städte noch bei sich aufgenommen. Und das spürt man einfach an diesem sehr prallen öffentlichen Leben. Und auch das Gästehaus war durchaus gut besiedelt. Wir haben aber Zimmer im Erdgeschoss dann zugewiesen bekommen, jeder eins. Das war ganz, ganz süß, so ein kleines Apartment, fast schon luxuriös, ne? Also ich hätte eigentlich nur ein Bett gebraucht, aber es war ein bisschen mehr. Und man hat uns dann auch erklärt, dass im Falle eines Luftalarms, der ja durchschnittlich im Moment auch in Lviv 4-mal am Tag stattfindet, war der Treffpunkt im Alarmfall der Flur im Erdgeschoss. Das war so die Anweisung, die wir mit auf den Weg bekommen haben.
Ja, das ist so eine alte Sowjetbauweise. Das heißt, da ist dann massivster Beton im Flurbereich, sodass dann, wenn von außen was ein Angriff stattfindet, dass der Flur trotzdem bestehen bleibt. Sag ich mal, das war das sicherste. Das Gebäude hatte jetzt nicht riesen Kelleranlagen. Mhm. Es war kein Altbau, also wie in anderen Städten, wo man halt dann noch die Bunker noch teilweise auch aus den Kriegszeiten hat, sondern es war relativ, also neu in Anführungszeichen, so dass dann das Erdgeschoss herhalten musste. Und genauso auch in der Akademie, als wir dann dort dann zur offiziellen Übergabe hingegangen sind, da hatten wir dann auch einen Luftalarm. Direkt, da war dann, war neben uns auch eine Studentin gestanden, die uns getroffen hat. Da hat man sofort gemerkt, also, dass sie, also die kam auch aus einer anderen Region, dass sie sofort das Zittern angefangen hat, als diese Sirenen losgingen. Und ich meine, für uns ist das auch ja etwas, das kennen wir nur aus Geschichtsbüchern. Mhm. Ein Luftalarm. Wir kennen Übungen, wir kennen Übungstage, die misslingen. Ja. Aber dass ein Luftalarm tatsächlich ein Luftalarm dann ist, das war für uns auch neu. Und dann hat sie relativ schnell uns dann gepackt und hat gesagt, wir müssen jetzt rein in die Akademie. Das war der nächste Schutzraum. Mhm. Sind wir auch dann da rein, weil das auch ein altes, sehr stabiles Gebäude ist, sag ich mal. Und da mussten wir da drin verweilen, auch dann für circa 2 Stunden, bis dann Entwarnung wiederkommt. Zum einen über die eine erneute Signalgebung und auch, muss man sagen, die sind ja exzellent vernetzt da, die haben genau solche Warn-Apps für Luftalarm, wo die genau sehen dann auf ihren Handys, okay, jetzt ist Entwarnung oder jetzt sind nur die Gebiete betroffen. Das war relativ bewegend, sag ich mal, und natürlich auch bedrückend, die Situation.
Aber das heißt, konkret von Einschlägen habt ihr dann nichts mitbekommen. Also es gab zwar die Warnungen, die Sirenen, die dann dort offensichtlich funktionieren, was sie ja eben wohl zum Großteil nicht tun, aber damit, ansonsten habt ihr Zerstörungen von älteren Angriffen gesehen, aber nicht jetzt selbst etwas erlebt.
Genau, ja, so war es. Also da hatten wir einfach Glück, beziehungsweise es war ja auch das, womit wir so ein bisschen gerechnet haben, dass die Westukraine jetzt im Moment nicht ganz oben auf dem Zettel steht. Deswegen haben wir es überhaupt auch gewagt. Und diese Hoffnung hat sich zum Glück bestätigt, wenn auch immer durch den Moment des Alarms ja man weiß, da sind Raketen unterwegs. Mhm. Ne? Man weiß nicht genau, wo gehen die hin. Die sind ja auch so, die modernen Kurzstreckenraketen ändern ja auch mal ihre Richtung und werden auf andere Ziele dann geleitet. Aber offensichtlich funktioniert die Luftabwehr da noch so im Moment, dass die Angriffe eben gebannt werden konnten.
Ja, das wurde uns auch erklärt, dass von ungefähr 40 Raketen, die starten, 35 abgeschossen werden. Mhm. Und dann 5 ungefähr erreichen dann ihr Ziel. Und dementsprechend, wenn Luftalarm ist, dann sind Raketen unterwegs, aber die Luftabwehr bremst dann den Angriff, sage ich mal. Ja. Und das ist das Perfide auch an dieser Art der Kriegsführung, was der Rolf auch gerade gesagt hat. Häufig müssen sie mittlerweile im ganzen Land dann Luftalarm geben, weil ganz bewusst die Zielgebung kurz vor Einschlag geändert wird, also vor dem vermeintlichen Einschlag, sodass die Rakete dann nochmal 90-Grad-Kurve fliegt und dann irgendwie 100 Kilometer weiter in ein Gebiet, wo kein Alarm vorher war und dann eben in eine Zivilsituation einschlägt, wo die Leute sich nicht gerettet haben, weil sie keinen Alarm gekriegt haben. Und nachdem das jetzt gehäuft vorkam, haben sie dann auch gesagt, dann machen sie lieber öfters mal die komplette Ukraine als Luftalarm, um dem vorzubeugen, dass die Leute sich alle vorbereiten können Ja.
Der Mensch, der eigentlich vor der Grenze zu euch ins Auto hätte steigen sollen, habt ihr den jeweils zu sehen bekommen, oder?
Nein. dafür andere. Und die waren auch sehr, sehr nützlich und sehr, sehr freundlich. Und das muss man auch vor allem sagen. Wir wurden da mit einer unfassbaren Freundlichkeit und Herzlichkeit empfangen. Das war ja auch unser Ansatz, dass wir das, was im Auto war, dass wir das per Handschlag dort abliefern, wo es bestellt wurde. Mhm. Und das war im Prinzip das Erfüllende auch an unserer Mission, dass wir ein Gefühl der hohen, sehr hohen Effizienz hatten. Also ja. Es wurden Dinge gewünscht, quasi bestellt bei Björn und über den Dirigenten, über die Akademie wussten wir den Bedarf ganz konkret, konnten die Sachen besorgen, konnten die Sachen dahin bringen und bei den Menschen abliefern, die sie bestellt hatten. Und
das heißt, ihr seid zu diesem Militärkrankenhaus hingefahren.
Ja.
Du hattest da einen konkreten Kontakt, Björn?
Ja, oder? Also zwei Kontakte zu zwei Chirurgen. Mhm. Die braucht man auch, weil auch das ist natürlich militärisches Sperrgebiet.
Ja.
Da darf man auch keine Fotos machen, wegen der GPS-Koordinierung auf den Fotos, dass man halt nicht, damit man nicht nachverfolgen kann, wo das ist.
Und die ich zeig dir die Fotos dann später.
Ja, das müssen wir rausschneiden. Genau, nein. Ja, und haben die uns die Tore geöffnet und wir konnten das direkt hinbringen.
Ja.
Und ich meine, das, was Rolf gesagt hat, das ist auch ein bisschen die Grundphilosophie von der Art von Aktion, die wir machen und die wir auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist jetzt nicht die erste Aktionsreihe, die wir durchgeführt haben. Wir haben auch schon für andere Länder was gemacht, auch für Nepal, zum Beispiel für Krankenhäuser in Nepal, Narkosegeräte organisiert oder für Schulen in Nepal, Equipment. Das ist immer eine Frage, sage ich mal, zum einen der direkten effizient oder sag ich mal der Wirksamkeit des eigenen Handelns. Es ist aber auch eine wahnsinnig hohe Transparenz, die man dadurch hat. Mhm. Man hat eine Unmittelbarkeit dadurch, dass die Personen, die Spenden entgegennehmen, das auch persönlich durchführen. Man hat niedrigste Kosten, weil wir anders als große Hilfsorganisationen nicht irgendwie 20-30% Verwaltungskosten haben, sondern da wirklich jeder Euro dann auf die Straße geht und unsere Arbeitszeit und das geht ja natürlich auch alles ehrenamtlich. Sogar wenn wir essen oder übernachten, das zahlen wir dann auch aus eigener Tasche.
Ja.
Und was noch dazu kommt, jetzt auch speziell in dem Fall, man kann dieses schreckliche Moment des Krieges trotzdem noch für etwas Positives nutzen, nämlich um Kontakt zu einer Musikakademie aufzunehmen, über Kooperationen nachzudenken, man lernt neue Freunde kennen, man bildet Kontakt zu den Studentinnen dort, zu den Chirurgen in dem Krankenhaus. Man bildet ein ganz persönliches Netzwerk, was dann auch den Krieg überdauert. Also da kann der Rolf gleich auch noch was dazu sagen, zu den Kooperationsideen, die wir dann vor Ort dort entwickelt haben, die dann ja nicht nur für den Zeitraum des Krieges sind, sondern gerade auch für die Zeit danach, dass man sagt, jetzt sind wir hier, Rolf als hier Leiter der Landesmusikakademie, ich von Operiamo, auch eine Kulturinstitution, da können wir danach dann auch weiter den Kontakt zusammenbringen und zusammenwachsen in einem Moment, wo eigentlich alles zerbombt wird. Also das genau umdrehen und damit auch das Kriegskalkül umdrehen. Das Gegenteil bewirken von dem, was der Krieg eigentlich bewirken soll.
Mhm.
Das ist das Schöne.
Ja. Und also in dieses Krankenhaus, da seid ihr dann hin, habt die Ärzte kontaktiert, dann wurde ausgeladen, noch ein schöner Händedruck und das war dann auch dieser Teil der Mission.
Nicht ganz, denn eigentlich hatten wir haben dann noch Kontakt aufgenommen mit dem Arzt persönlich. Also zunächst beim Ausladen hatten wir mehr mit der Verwaltung zu tun vom Krankenhaus. Mhm. Und die Ärzte, die dort tätig sind und die Ärztinnen, die sind dort Tag und Nacht im Einsatz. Die übernachten auch im Krankenhaus und sind da 7 Tage die Woche. Und als wir später dann mit dem Professor und 2 Studenten dann etwas essen gegangen sind, kam dann noch der Chirurg auch noch dazu vom Krankenhaus, hat sich auch bedankt, kriegt man ja auch ein Zertifikat und kam dann nochmal zu uns und dann konnten wir uns auch nochmal persönlich mit ihm austauschen außerhalb des Krankenhauses.
Ja.
Und seitdem sind wir auch in weiterem Kontakt immer noch.
Ja. Mhm. Was berichtet so ein Mensch dann von dem, was er da in letzter Zeit alles erlebt und ertragen hat?
Ja, im Prinzip das, was ich auch eingangs gesagt habe, schon mit diesen Hunderten von verletzten Soldatinnen und Soldaten, die da eingeliefert werden. Und die sind ja selber, die Militärärzte sind ja auch Soldaten. Er hat dann auch berichtet, dass er auch schon dreimal an der Front eben eingesetzt war, also in der Ostukraine. Und das ist natürlich höchst beklemmend, auch für die Medizinerinnen und Pflegekräfte dort, die ja von der Front dann wieder zurückkommen, dann ja auch eine gewisse Ohnmacht verspüren, sag ich mal, kommen dann die verletzten Soldatinnen rein und dann müssen die notversorgt werden, dann ist natürlich kein Platz, dann müssen die dann in umliegende kleinere Gesundheitszentren oder Praxen, also überall, wo Betten frei sind, werden die dann einfach mit PKWs teilweise hingebracht, damit die wieder neuen Platz schaffen können im Krankenhaus für die Notversorgung, also wo es dann wirklich darum geht, ganz gelinde gesagt, die Leute zusammenzuflicken, damit sie überleben und damit möglichst wenig Langzeitschäden existieren. Ne? Also das ist für die eine Belastungssituation, die kann man sich nicht vorstellen. Also ist nicht vergleichbar mit unserem Gesundheitssystem natürlich hier im Moment. Ne?
Ja. Gut, dann vielleicht mal zur Musikakademie. Also ich hatte vorhin schon verstanden, auch die Scanner habt ihr relativ schnell dann aus dem Auto raus bekommen und zumindest schon mal dorthin, wo sie hin sollten. Aber da gab es dann noch ein bisschen was Offizielleres in diese Richtung.
Genau, also wir haben quasi beim Ankommen in der Stadt dafür gesorgt, dass das Auto relativ schnell leer wurde und haben dann später in Ruhe sowas Ähnliches wie eine offizielle Übergabe dann noch abgehalten. Und die Ukrainer hatten natürlich auch das Bedürfnis, uns irgendwo da zu danken und ihre Dankbarkeit auch zu dokumentieren. Das heißt, man hat uns ganz liebevoll zurechtgemachte Urkunden vom Senat der Hochschule dann in dem Fall überreicht, um nochmal den Dank auszudrücken. Das fand dann später statt, kurioserweise während der Zeit des Luftalarms, ne? Weil wir waren dann sowieso in der Akademie drin, beim Direktor verabredet und haben wir das genutzt, sind runtergegangen, da wo es sicher war und haben uns dann auch natürlich, hatten dann auch die Zeit, uns ausführlich zu unterhalten. Die Musikakademie in Lemberg ist jetzt anders als unsere Akademie ja mehr eine Musikhochschule. Also mit Professoren, mit Studenten, mit diesen üblichen Studiengängen quer durch alle Instrumente, Chorleitung, Orchesterleitung, Opernleitung. Also eher wie bei uns eine Musikhochschule. Deswegen fanden wir es ganz interessant, diese beiden Systeme unserer Projektakademie sozusagen oder Belegakademie dann dagegen überzustellen und zu überlegen, wie können wir denn in Zukunft mal Projekte gemeinsam entwickeln und durchführen. Aber da braucht man nicht lang als Kulturschaffender, dass man da Ideen bekommt.
Vor der Zukunft noch vielleicht noch mal kurz die Gegenwart. Ich habe es ja vorhin eben schon mal angesprochen, so dieses, es fällt ja unheimlich schwer, von außen eine Vorstellung davon zu bekommen oder sich zu machen, wie denn das Leben in einem Land, das sich im Krieg befindet, abläuft. Ist denn der Akademiebetrieb, läuft der einfach so weiter? Also wird da Lehrbetrieb gemacht, werden da Proben durchgeführt, werden da auch Konzerte gegeben oder steht da auch einiges still?
Im Prinzip läuft es weiter. Im Gegenteil, es läuft sogar im Moment sehr intensiv weiter, eben weil die Musikhochschule von Kharkiv Unterschlupf gefunden hat in der Lemberger Akademie. Also da ist auch dann herrscht Platznot, herrscht Instrumentennot. Auch die haben Klaviere und E-Pianos in den Fluren aufgestellt, damit die Studenten wenigstens irgendwie da eine Übermöglichkeit haben mit Kopfhörern. Da wird auch improvisiert, da fühlte ich mich so ein bisschen an uns hier erinnert, aber natürlich mit einem anderen Hintergrund. Also das läuft schon weiter, es werden auch für öffentliche Veranstaltungen wird geprobt, nur stehen die im Prinzip unter dem täglichen Vorbehalt der aktuellen Ereignisse. Also man hat uns versucht zu überreden, noch 3 Tage zu bleiben, weil eben am Dienstag der Woche dann ein wichtiges Konzert hätte stattfinden sollen, der Studenten und der verschiedenen Abteilungen. Das konnten wir leider natürlich nicht dann wahrmachen. Aber diese Konzerte werden sämtlich gerade als Benefizkonzerte für die Strukturen der Verteidigung dann organisiert.
Das muss man sich auch vor Augen halten, dass innerhalb der Ukraine auch Benefits-Aktionen machen natürlich. Also die, der Westen hilft dem Osten, nicht nur durch die Aufnahme, also nicht nur durch die Aufnahme von Flüchtlingen innerhalb des Landes, sondern da werden dann auch Hilfsgüter akquiriert, die dann in den Osten gebracht werden und eingekauft, auch in Polen dann eingekauft. Also die versuchen natürlich im eigenen Land zu helfen. Und zu der Frage, wie so der Alltag ist, da muss man sagen, die Menschen kämpfen um ihren Alltag. Sie möchten weiterleben und sich auch nicht der Angst komplett hingeben. Das heißt, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann sind dort Menschen auf der Straße und da sitzen auch Menschen in den Cafés. Und wenn Luftalarm ist, dann geht der größte Teil natürlich in die Schutzräume. Aber es gibt auch Menschen, ich glaube, das wäre hier genauso, die dann nach so und so vielen Wochen des Krieges dann irgendwann sagen, so, ich trinke jetzt meinen Kaffee trotzdem aus. Ich lasse mich jetzt nicht vertreiben von der Sirene. Also das ist ein enormer Willen, weiterzumachen. Mhm. Und da spürt man auch an jeder Pore das positiv gesehen Nationalbewusstsein der Menschen, die einfach sagen, wir sind Ukrainer, wir lassen uns da nicht unterkriegen, wir kämpfen für unser Land. Auch die Studenten zum Beispiel, es gibt verschiedene Mobilisierungswellen im Land. Es gibt also erste Welle, zweite Welle, dritte oder Stufen kann man auch sagen. Die befinden sich im Moment in der zweiten Stufe. Das heißt, Studenten, die jetzt noch in der Ausbildung sind oder Professoren, die lehren, müssen jetzt nicht an die Front. Aber die kommen dann natürlich, wenn der Bedarf ist, werden die dann nachberufen. Die dürfen das Land nicht verlassen, aber sie können im Moment noch weiter studieren. Aber wenn man die fragt, ich sag mal, du hast ja noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, meinetwegen, haben wir ja mit einem gesprochen auch, wie würdest du das machen? Dann hast du da nicht Bedenken, dann sagt er sofort, nein, also das ist mein Land, ich bin hier geboren und wenn ich kämpfen muss, dann kämpfe ich und ich kämpfe um unsere Freiheit, um all das, wo ich aufgewachsen bin, was für uns hier in Deutschland ja komplett selbstverständlich ist und was wir überhaupt nicht mehr schätzen. Mhm. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, da sagen die, wenn ich dafür in den Krieg ziehen muss, dann mache ich das und wenn ich dann sterbe, dann sterbe ich für mein Land. Das ist schon wirklich, ja.
Sehr beeindruckend gewesen zu erfahren.
Ja, es ist für mich mit einer vielleicht auch etwas bornierten Betrachtungsweise, also ich fühle mich da manchmal auch dran erinnert, wir machen ja gerne Scherze über Amerikaner, die halt außerhalb ihres Landes, also die ihr eigenes Land kaum kennen und außerhalb dessen auch nicht weiter Bescheid wissen. Und wenn ich jetzt aber mal zurückdenke, ich bin halt zu einer Zeit aufgewachsen, als die Ukraine noch ein Teil der UdSSR war, wo man hier über Russland gesprochen hat, so dass es da noch ein paar andere Länder gibt, hat man dann irgendwann nach Wendezeiten mal so mitbekommen. Im Geografieunterricht habe ich dann auch irgendwann mal erfahren, dass es da dieses Land gibt, das man so komisch ausspricht, wo man immer dachte, es müsste Ukraine heißen. Und aber unser Geschichtslehrer war dort wohl auch mal und hat dann immer sehr betont, Geografielehrer hat immer sehr betont, dass es ja die Ukraine ist. Das ist auch sehr überstrapaziert. Und gerade für, also jetzt habe ich ein bisschen Quatsch erzählt, aber gerade vor dem Hintergrund, das ist ja zumindest, was die Landesverwaltung anbelangt, diese beiden Länder ja tatsächlich lange unter einem Dach gelebt haben, da finde ich es dann umso verblüffender, dass da heute so ein Nationalbewusstsein in dieser Intensität auch da ist.
Also davon konnten wir uns wirklich ein hervorragendes Bild machen, dass diese nationale Identität so aktiv und vielfältig auch gelebt wurde. Das ist ja im Prinzip der Grundkonflikt. Putin spricht der Ukraine einen nationalstaatliche Daseinsberechtigung ab. Er spricht vom Brudervolk. Und was wir da erfahren und gelernt haben, wir hatten auch einen Kompositionsprofessor der Hochschule, der uns sehr, sehr hingabevoll auch durch die Stadt geführt hat und eine ganz hervorragende Stadtführung mit geschichtlichen Hintergründen auch verpasst hat, der konnte uns Dinge erklären, da haben wir wirklich gestaunt, wie zu welchen Ländern die Westukraine zum Teil schon gehörte. Da war man mal Teil von Polen, Teil von Ungarn, Österreich, mal Deutsch. Also, und mal war man Hauptstadt eines ostgalizischen eigenen Reiches. Also da kommt alles vor, nur recht wenig Russland. Das muss man wirklich sagen. Und das zu erfahren war auch für uns ganz wichtig, um einfach den Eindruck zu bestätigen, den man über die Medien vermittelt bekommt, der ja auch oft angegriffen wird, weil einseitige Berichterstattung gibt es auf allen Seiten. Das ist völlig klar. Aber nun wissen wir auch nicht, ob das für die ganze Ukraine so gilt, aber für die Westukraine ist es auf jeden Fall glasklar, dass da ein unfassbares nationales Bewusstsein herrschte. Ja. Und auch dieses Gefühl, eben angegriffen zu werden und dieser Nationalität oder diesem Nationalbefinden beraubt zu werden. Mhm. Das war ganz deutlich spürbar. Viele Fahnen, alles war gelb-blau geschmückt mit Blumen, ganz bewusste zur Schaustellung dieses eigenen Nationalbewusstseins.
Ja, ich meine, dass wir da teilweise ja einfach auch so ein bisschen ein Bildungsdefizit haben, sag ich mal, in Deutschland. Das haben wir ja auch schon beim Balkankrieg gemerkt. Ne? Ja. Also vorher war das auch Jugoslawien und Jugoslawien war Jugoslawien. Ja. Dass da aber tatsächlich doch ein Vielvölkerstaat existiert hat und dass das ja dann auch zu den Konflikten geführt hat und auch zu einem Krieg, der sehr nah war, so wie jetzt auch, also wenige Kilometer nur entfernt. Da haben wir auch lernen müssen erst in den 90ern, dass es, der Jugoslawien ist nicht Jugoslawien. Und so ist es auch die sowjetischen Staaten, die dann damals auch um ihre Unabhängigkeit gekämpft haben. Das sind alles individuelle, kulturell, geschichtlich, sprachlich eigenständige Nationen. Mhm. Ich bin in einem Knabenchor groß geworden, im Winsbacher Knabenchor, in einem Internat. Und hatte meine erste Chorreise damals mit dem Knabenchor in dem Winter 89-90. Da war ich ein kleiner Steppkes und unsere Reise ging in die UdSSR. Das war auch mein erster Flug. Mhm. Und wir waren damals in Leningrad, das hieß damals noch so, Vilnius, also Litauen jetzt, und Moskau. Und wir waren, als wir nach Vilna kamen, waren wir bei Familien untergebracht. Ne? Ich war damals 10, 11, so um den Dreh, 11, ja, so, 12 vielleicht. Und wir waren alle bei litauischen Familien untergebracht, immer eine Knabenstimme, also ein Junge und eine Männerstimme, ein älterer. Und just zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, im Januar 1990, waren die Unabhängigkeitsdemonstrationen für Litauen. Und genau zu dem Zeitpunkt, als unser Knabenchor in Litauen, also in damals UdSSR war, in Vilna, war Gorbatschow zu Besuch in der Stadt. Mhm. Und meine Quartiereltern haben damals dann gesagt, ja, wir müssen jetzt alle raus, wir müssen jetzt gehen, wir müssen auf die Straße. Also haben die uns irgendwie gestikuliert. Ich konnte nicht so gut Englisch, ich habe nichts verstanden. Dann haben die uns rausgenommen. Der ganze Chor wurde dann mit den Familien, hat man sich dann auf der Straße wieder getroffen. Da waren 1 Million Menschen auf der Straße, wenn nicht noch mehr. Weil Gorbatschow da war und weil der komplett Litauen nach Vilna gekommen ist, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen, die dann auch ein paar Monate später kam. Mhm. Und das war ein Eindruck, den habe ich nie vergessen. Das war meine erste Demo überhaupt und mit dieser Menschenmasse. Und das einzige litauische Wort, was ich damals konnte, war Freiheit. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich, aber ich habe es immer mitgebrüllt. Ich war so klar, Freiheit, Freiheit. Das war, weil alles gemacht haben, das mache ich auch mit. Und dann fuhr auch Gorbatschow direkt da an uns vorbei, da an dieser diese Fahrzeugkolonne. Und dieser Eindruck damals, was ich als Kind mitbekommen habe, wo auch der Litauen für die Unabhängigkeit gekämpft hat, das war jetzt so ein bisschen für mich auch ein Déjà-vu, die Umkehrung dessen, dass diese gesamte Glasnost, Perestroika, Auflösung des Kalten Krieges, Fall des Eisernen Vorhangs, dass jetzt, sag ich mal, so ein gelinde gesagt Narzisst sich überlegt, er möchte sich sein Lebenswerk vollenden und das sowjetische Reich wieder auferstehen lassen und all die Länder, die sich unabhängig gemacht haben, am liebsten wieder einverleiben. Das ist für mich so ein negatives Déjà-vu und das ist natürlich schrecklich. Und doch sind es alles individuelle Staaten, Nationen, die jetzt einverleibt werden sollen am liebsten.
Ja. Das kann ich bestätigen. Aufgrund meiner ersten Reisen nach Lviv, die waren 1992, 1995 und 1997. Das war dann jeweils.
Du hast deine zweite Reise dreimal gemacht.
Bitte? Nein, meine ersten Reisen waren in den 90ern. Und das war halt kurz nach der Unabhängigkeit. Und da haben wir ein sehr schnell wachsendes nationales Selbstbewusstsein festgestellt. Und was Björn sagte, ist ganz krass, dass man jetzt plötzlich an dem Punkt ist, wo man das alles wieder riskiert. Mhm. Und wo das alles wieder auf der Kippe steht. Das ist spürbar.
Ja. Na, und also das, du hast es vorhin auch angesprochen. Natürlich, es gibt unheimlich viele Interessen, die auch in diesem Konflikt eine Rolle spielen. Und es gibt viele nennen wir es Parteien oder Beteiligte, die, gutes Beispiel ist das, was du vorhin genannt hast, Großhändler, die halt sagen, hey, da können wir jetzt Geld verdienen, also tun wir es. Und so gibt es ja noch viele andere, bei denen etwas Ähnliches passiert. Und von daher bekommen wir hier bei uns natürlich wenig mit, was in Russland stattfindet. Aber was ich so in der ganzen Wahrnehmung von der Ukraine mitbekomme, ist halt wirklich ein ja auch, dass dieses Freiheitsgefühl schon so stark gewachsen ist und so, also auch was jetzt von Regierungsebene passiert, aber auch auf anderen Ebenen, dass man so merkt, hey, nee, das sind wirklich, die leben entweder schon weitgehend so, wie man hier lebt, oder zumindest arbeiten sie heftig daran, dass sie es können. Und das, was man eben aus Russland mitbekommt, scheint ein völlig anderes Verständnis von Leben zu sein. Ja, dass da wirklich wieder zwei komplett fremde Systeme aufeinander prallen.
Ja, wobei man natürlich nicht den Fehler begehen sollte, von der politischen Führung auf die Menschen zu schließen. Mhm. Die Ukraine ist jetzt seit, weiß nicht, knapp 30 Jahren unabhängig. Das ist ein langer Zeitraum. Die sind waren ein florierender Staat, aufstrebender Staat, der sich nach Westen orientiert hat. In Russland gibt es natürlich auf Seiten der Bevölkerung, der Menschen, genau das gleiche Bestreben. Mhm. Die möchten auch Freiheit, Demokratie, und das wird ihnen einfach nicht zugestanden. Das ist natürlich etwas, was von oben kommt. Deswegen ist die Gesellschaft, wäre schon weiter, aber das ist, ja, ich meine, wir haben auch in Europa, auch innerhalb der Europäischen Union oder auch innerhalb der NATO, haben wir in den letzten Jahren auch erfahren, wie schnell ein vermeintlich demokratischer Staat auf einmal autoritäre Züge bekommen kann, dass Rechtsstaatlichkeit umgekehrt wird, dass Journalisten verfolgt werden, dass Medien verboten werden, Ungarn, dass politische Systeme korrumpiert werden, Berlusconi, dass ein im Grunde auch ein Despot sich an die Macht bringt, Türkei. Also es gibt die Beispiele ja auch bei uns. Wir wägen uns immer in so einer Sicherheit, dass uns nicht auch sowas passieren könnte, aber Demokratie ist immer ein dauernder Kampf für die Freiheit und ist immer ein fragiles Konstrukt. Und wir fühlen uns hier sehr sicher und sagen, ja, wir sind hier, haben das jetzt so lange schon. Im Endeffekt haben wir es gar nicht so lange, ne? Also es sind auch nur ein paar Jahrzehnte. Und ja, also es ist deswegen auch vielleicht ein Lehrstück für uns, wenn man das so sieht jetzt, okay, Europa wächst zusammen, wir merken auf einmal, ups, wir haben keine Alternative zur NATO, es gibt kein Verteidigungsbündnis innerhalb der Europäischen Union, was das irgendwie ersetzen kann. Es ist für uns eigentlich auch eine Mahnung, an der europäischen Idee weiterzuarbeiten und auch für die Demokratie innerhalb von Europa weiter zu kämpfen. Das sollten wir. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja.
Hier möchte jemand klatschen, traut sich aber nicht, es so zu tun, dass man es auch hören kann. Ja, tolle Worte. Und aber all dieses Zusammenarbeiten, eine der Problematiken der EU ist ja mit Sicherheit auch, dass vieles daran erstmal Bürokratie ist, die halt nicht zu einem wirklichen Zusammenhalt führt. Der Zusammenhalt entsteht ja da, wo Menschen aneinander geraten, so wie ihr es jetzt getan habt. Und Rolf, du hattest vorhin angedeutet, dass es, also vielleicht schilderst du noch mal ganz kurz auch den Moment der offiziellen Übergabe mit den Urkunden und so. Also hatte das ein bisschen was Feierliches oder hat es auch irgendwie ein bisschen was Eigenartiges? Und dann würde ich dich bitten, auch über die geplanten Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen.
Es war schon sehr feierlich. Nun sind wir beide von der Persönlichkeit nicht so die Top, wie soll ich sagen?
Jetzt sprich dich mal aus. Was willst du sagen?
Die Top-Diplomaten.
Oh, das ist eine blanke Unterstellung.
Man hat uns schon mal dabei ertappt, wie wir solche sehr von Diplomatie geprägten Situationen etwas von der humorvolleren Seite versucht haben zu absolvieren.
Also ihr hattet eure Tuxedos nicht dabei, oder?
Nein, also es war insofern auch bewegend, weil der Rektor der der Musikakademie tatsächlich so gerührt war und so ehrlich dankbar, dass es uns fast schon unangenehm war, weil wir haben gedacht, Mensch, wir tun doch eigentlich nur das, was wir tun müssen in dem Moment oder was wir so empfunden haben, als ob wir es tun müssen. Wir wollen da jetzt nicht, dass man sonst was tut, um sich bei uns zu bedanken. Es war halt die Leitungsebene der Hochschule war versammelt, Rektor, Konrektor und dieser Kompositionsprofessor, der eigentlich ein ganz auch fantastisch sympathischer Mensch war, hochgebildet und zwei studentische Vertreter, das war so das Gremium der Hochschule und diese studentischen Vertreter, die haben natürlich uns auch mit Fragen bombardiert und wir sie auch, wie da das Musikleben ist, auch aus der studentischen Sicht. Sie hatten dieses Zertifikat vorbereitet und uns auch ganz nette Souvenirs oder eben Schriften über die Stadt, über die Geschichte der Akademie, über die Geschichte des Orchesters der Akademie. Das mussten wir uns dann irgendwie noch ein bisschen übersetzen, aber auch dafür gibt es kleine Helferlein auf dem Smartphone heutzutage. Also es war nicht übertrieben jetzt formell, dieser Akt, sondern sehr von Herzlichkeit tatsächlich geprägt. Und dann haben wir auch, weil wir uns ja auch noch die Zeit vertreiben mussten, denn es war ja immer noch Alarm, sind wir so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, was wir gemeinsam machen könnten. Natürlich muss man sagen, dass das alles noch im Stadium der Ideen ist. Was dann am Ende realisierbar ist, müssen wir gucken, müssen wir natürlich auch hier vom Akademiegeschehen hier bei uns in Engers abhängig machen und auch durch die Gremien bringen dann, das ist ja ganz klar. Aber es ist durchaus vorstellbar, sage ich jetzt einfach mal so ungeschützt, dass eine Abordnung von 10 Studenten zum Beispiel von dort zu uns kommt, hier auf 10 Studentinnen und Studenten von uns trifft. Mhm. Man erarbeitet gemeinsam eine schöne Produktion, die vorher vorbereitet wurde, ob jetzt szenisch, halbszenisch, ob es ein Opernpasticcio ist oder nur ein Konzertprogramm. Das kann man ja dann noch steuern und sehen. Und dass man das dann hier zur Aufführung bringt und dann durchaus auch in einem Gegenbesuch dasselbe auch dort nochmal macht. Und das war so die erste grobe Idee, die noch gar nicht mit viel Inhalt unterfüttert ist. Aber ich glaube, es wäre uns ein leichtes, 10 Gäste aus der Ukraine hier eine Woche oder 10 Tage unterzubringen, dafür auch Förderung zu bekommen oder eben es irgendwie zu realisieren. Mhm. Die Idee fanden wir alle ganz charmant. Und ob es darüber hinaus einzelne Besuche in Form von vielleicht Praktika, die wir hier mal einer Lemberger Studentin oder einem Studenten offerieren können, das muss man noch sehen. Es gibt durchaus sehr viel Euphorie auch dort. Also die waren sehr begeistert und möchten uns möglichst bald hier besuchen. Natürlich weiß man ja auch da um die musikgeschichtlichen Episoden, die hier gerade bei uns am Mittelrhein, ne, die Rheinromantik mit Lorelei, mit Schumann, Schubert und dieser ganzen Epoche, das ist natürlich auch total interessant, das mal dann hier vor Ort zu erleben.
Ah ja, okay. Und die Scanner sind dann jetzt im Einsatz, also das heißt, die Digitalisierung startet dort oder hat bereits gestartet, sodass dort die vorhandenen Kulturschätze auf diese Art und Weise auch zusätzlich in Sicherheit gebracht werden.
Ja, davon gehen wir aus. Ich meine, das war ja der Sinn dieser ganzen Aktion. Wir haben uns jetzt nicht nochmal versichert, ob die Arbeiten da schon laufen. Da mischen wir uns mal nicht ein, aber ich gehe davon aus.
Also gibt es kompetente Leute, vielleicht die jüngeren Leute kennen sich natürlich mit den Medien da noch besser aus, würde ich mal behaupten.
Als wir alten Säcke, meinst du? Ja.
Ach, Rolf.
Ach, ne? Also, ja, es geht doch eigentlich noch.
Ja, aber es ist auch wirklich angebracht, weil die Akademie sich in unmittelbarer Nähe zu einem militärischen Ziel befindet, zu so einer Polizeistation, so einer Hauptstation, wo wir auch etwas verwirrt waren, als wir da hinkamen, dass da auf einmal Polizeisperre war bei der Musikakademie, dachten wir, also das ist jetzt ja ein bisschen übertrieben, dachten wir so, ne? Und wir sind dann auch erstmal dumm dreist, wollten wir in den Innenhof laufen, dann wurden wir von der
Polizei. Na gut, ihr hattet jetzt auch schon die Erfahrung, wie so über die Grenze rüberkommt.
Ja, geht, das war auch eine Motivation, so. Aber da wurden wir abrupt gestoppt, und haben es nicht verstanden, bis uns gesagt wurde, dass das wirklich in direkter Nachbarschaft, also Gebäude an Gebäude, zu einem primären militärischen Ziel, also potenziell im Ziel sich befindet. Von daher ist die Sorge der Musikakademie wirklich berechtigt, dass sie da dann auch betroffen ist im Falle eines Angriffs.
Aber um die Anekdote schnell zu Ende zu bringen, unser Triumph war natürlich umso größer als derselbe extrem grimmige Soldat, der uns da erstmal hochkantig rausgeschmissen hatte aus dem Gelände, keine 12 Minuten später die Schranke öffnen musste, weil wir unser Auto dann dort in Sicherheit bringen mussten, durften, in genau dem Gelände, was da so hermetisch abgeriegelt wurde.
Das war schön. Samt dem Hausmeister, der hat auch demonstrativ erstmal die Tür vor uns zugesperrt.
Mit einem riesigen Schlüsselbund musste er erstmal alles abschließen.
Und dann 12 Minuten später uns herzlich empfangen.
Tja, und wie seid ihr wieder zurückgekommen?
Oh ja. Da hatten wir dann den Kontaktmann, den wir auf der Hinfahrt schmerzlich vermisst hatten. Ja.
Also irgendwann ist er doch noch aufgetaucht.
Nee, es war ein anderer. Ah, ja. Der hieß auch Andra. André. Also der war quasi Verbindungsmann einer polnisch-ukrainischen Hilfsorganisation und steuerte da die ganze Logistik, war also immer mit dem PKW unterwegs zwischen Warschau und Lviv und um das alles zu steuern. Und der bot uns nun an, sagte, ja, ich fahre morgen früh um 7 hier los, ich fahre über die Grenze, ich muss nach Warschau, wenn ihr wollt, könnt ihr mir hinterherfahren. Und ich bringe euch, ich lotse euch durch die Grenze durch.
Und ich schreibe euch so einen Brief, also diese Papiere, die dann auf ukrainischer Seite ukrainische Papiere sein müssen. Ja. Die hat er für uns ausgefüllt, also wo man dann auch das Nummernschild reinschreibt, Namen, alles, also es muss dann ganz offiziell sein.
Ja, und so haben wir es dann gemacht. Wir sind ihm gefolgt, egal was, wie sein Fahrstil und wie die Route dann verlief.
Ja, das war natürlich sehr abenteuerlich, weil da muss man sich umgekehrt wieder vorstellen, 20 Kilometer vor der Grenze beginnt der LKW-Stau. Da stimmt dann, das ist eine normale Landstraße und dann ist die rechte Spur 20 Kilometer lang LKW an LKW. Und das sind alles leere LKWs. Die Hilfsgüter in die Ukraine gebracht haben und jetzt auf dem Rückweg warten, dass sie wieder rausfahren können, um neue Hilfsgüter zu holen. Und die stehen da, möchte ich gar nicht wissen, wie viel Tage, Wochen die da warten müssen, bis sie ausreisen können. Das ist wirklich 20 Kilometer Stau. Ja, und unser ukrainischer Hilfsorganisator, der ist dann da mit 100 Sachen auf der Geisterspur gefahren, also auf der linken Spur der Landstraße und wir als hinterher, und da liefen dann LKW-Fahrer rum, da hat er sich nicht von irritieren lassen. Wir haben dann gedacht, gut, das ist alles Karma, entweder schaffen wir es oder wir schaffen es nicht. Immer hinten dran bleiben. Und kurz vor der Grenze wird es dann doch eine Autobahn. Da hat er dann die Warnblinkanlage angemacht und ist einfach in die Gegenspur wir hinterher, also als Geisterfahrer auf der Autobahn, weil rechts dieses alles blockiert war durch Stau. Ja. Habe auch gedacht, ja, das kann ja nur gut gehen so. Und dann ist er knatsch an die Schranke und er hat ja gesagt gehabt, immer an seinen Hintern bleiben. Ne? Und dann ging die Schranke auf, er fährt durch und ich gebe Gas, denke mir, hinten dran bleiben. Ne? Aber diese Schranke war natürlich militärtechnisch nur für ein Fahrzeug bestimmt. Als ich dann unter der Schranke war, kam die Schranke dann auch ziemlich schnell runter. Rückwärtsgang rein, schnell wieder zurück, bevor sie auf die Windschutzscheibe knallt. Und auch da waren die ukrainischen Soldaten wiederum jetzt, sagen wir mal, überrascht. Und haben jetzt nicht freudestrahlend reagiert über unsere Aktion, aber es hat dann alles geklappt. Also
wir wurden auch wirklich sehr, sehr, sehr gründlich untersucht und das ist auch der Grund für diesen massiven LKW-Stau. Die Ukrainer passen natürlich zu Recht gerade sehr auf, dass keine wehrfähigen oder potenziell wehrfähigen Männer im entsprechenden Alter das Land verlassen. Ne? Ja. Denn man steht dort unmittelbar vor der dritten Mobilisierungsstufe und das betrifft tatsächlich auch alle ungedienten Menschen, Männer vor allem, die gut bei Kräften sind, die man jetzt bald einziehen wird. Und deswegen passt man sehr auf, dass da keiner in irgendeinem Hohlraum versteckt das Land verlässt. Da wurden sowohl unser Auto wurde sehr akribisch daraufhin untersucht, als auch die ganzen LKWs, die sich da stapeln an der Grenze.
Ja. Und zum Thema hier Nutznießer von Krieg, solche Kriegssituationen werden natürlich auch genutzt, um illegale Güter über eine Grenze zu bekommen. Mhm. Und da passen die natürlich dann auch auf, dass dann eben keine Drogen, keine Waffen, also dass nicht irgendwelche Sachen dann im Auto mitgenommen werden, die da nichts verloren haben. Also es wird wirklich auf den Kopf gestellt.
Ja. Gut, das war deutlich mehr Zeit, als ich für die Episoden geplant habe und Naja, den einen Standard will ich jetzt nicht komplett rauslassen. Wie schon zu Anfang angekündigt, das war jetzt nicht der typische Neuwied-Podcast, aber ich denke, das, was ihr dazu berichten habt, ist für jeden und in jeder Region gerade interessant. Björn, an dich jetzt doch nochmal die Frage, weil die gehört halt einfach immer dazu. Du sagst ja, dass du ein paar Kulturstätten in Neuwied schon erlebt hast. Ich lasse jetzt mal, weil da befürchte ich, wäre das ein bisschen eine Parteiigkeit, die Landesmusikakademie raus, aber gibt es irgendeinen Ort in Neuwied, wo du sagst, den findest du besonders toll, der gefällt dir besonders gut?
Also wenn ich jetzt die Landesmusikakademie nicht nennen darf, dann muss ich schon das Schlosstheater nennen. Mhm. Der Lajos hat da in den letzten Jahren eine wunderbare Arbeit geleistet, der geht ja dann auch weg, jetzt nach Trier, ja. Hat neue Räume akquiriert und das ist wirklich auch eine Perle, die viele Möglichkeiten bietet und wo jetzt in den letzten Jahren auch wirklich super Arbeit gemacht wurde. Also würde ich das schon nennen. Und auf Platz 2, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, die Möglichkeiten eines Industrieareals zu nutzen, würde ich mich total freuen. Ich glaube, das wird aber auch gemacht von Seiten der Stadt, dass man Rasselstein, dass man das der Kultur öffnet, sage ich mal.
Das finde ich doch, da gibt es eine Menge Bestrebungen und tatsächlich, das ist eben, im Moment liegt es ja so ziemlich brach oder ist beinahe ein Vakuum und ja, so ein Vakuum füllt sich ja auch gerne mal und hat dann große Strahl- und Anziehungskraft und ich denke, da können und dürfen wir uns wirklich noch drauf freuen, was da noch passieren kann und wird. Gut, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das so ausführlich zu schildern. Vielleicht noch eine Frage an euch. Das ist natürlich, da weiß überhaupt niemand Bescheid. Es ist inzwischen ja auch wirklich etwas befremdend, weil als dieser Überfall losging, dachte man ja zunächst mal, das kann alles nicht besonders lange gehen. Jetzt ist es schon irgendwie zu einem für uns aus unserer Wahrnehmung hier zu einem Normalzustand geworden, an den man sich so ein bisschen gewöhnt hat und wo man jetzt auch jetzt, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt oder nicht tiefer reingeht, das Gefühl hat, na, das kann auch noch ewig so weitergehen, so wie es jetzt in den letzten Wochen, wo ja vergleichsweise wenig, also das mag jetzt sehr zynisch klingen, aber so aus der großen Distanz wirkt es ja nach einem beinahe einer Art Stillstand. Ich nehme an, gerade auf so einer Fahrt und in den Begegnungen mit den Menschen habt ihr euch damit ja auch beschäftigt. Was glaubt ihr persönlich? Wie wird das weitergehen? Wie wird dieser Konflikt enden?
Ich befürchte tatsächlich auch, dass es nicht rasch enden wird. Es ist ja so ein Stadium erreicht, wo es quasi ein Zermürbungskrieg ist. Mhm. Beide Seiten verlieren peu à peu ihre Substanz. Es wird mehr oder weniger nachgeliefert. Wir haben natürlich auch auf der einen Seite jemanden, der niemals eine Niederlage eingestehen würde und allein deswegen wird es sich hinziehen. Ich fürchte, wir haben da noch viele, viele Monate mit zu tun, auch wenn man sich das anders wünscht.
Ja, zumal es ein Konflikt ist, der eindeutig einen Angreifer hat und eine Seite, die sich einfach nur verteidigt. Die wollen jetzt ja nicht irgendwie was gewinnen oder so, die möchten einfach nur ihren Staat erhalten. Von daher hängt, glaube ich, auch viel davon ab, was das Umfeld von Putin macht. Also wie reagieren die Oligarchen, wie reagiert China? Das ist das Wesentliche, also die das Ganze sozusagen pushen. Und wir jetzt für uns haben jetzt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einfach weiter. Wir sammeln jetzt wieder Spendengelder, sage ich mal grob gesagt. Ein Auto voll zu kriegen sind 10.000 bis 15.000, wenn man es hochwertig macht. Und ich bekomme täglich ja die Nachrichten auch, was gebraucht wird. Und deswegen auch der Aufruf, gerne weiter spenden an Operiamo. Wir füllen, sobald wir das Auto vollkriegen, steigen wir wieder ein und fahren das dann auch wieder persönlich direkt dorthin.
Wie finde ich Operiamo?
Auf der Internetseite www.operiamo.de, das wie man spricht, wie die Oper, I-Amo, in einem Wort, ist direkt auf der Startseite Hilfe für Ukraine und da ist auch das Spendenkonto. Und da freuen wir uns über jeden Euro und über jede große und kleine Spende. Es wird alles in Hilfsgüter umgewandelt und dann von uns persönlich dorthin gebracht.
Ja. Wann rechnet ihr damit die nächste Tour zu machen. Und die wird dann wieder in der gleichen Konstellation stattfinden, wieder ihr zwei, beide?
Also sagen wir mal so, wir sind ein sehr gutes Team. Bei den ersten beiden Transporten hatte ich noch einen Schauspielerkollege aus Mainz dabei, den Tobias Christian Meyer. Den könnten wir auch noch mitnehmen, aber im Prinzip sind Rolf und ich auf jeden Fall. Und wann es stattfindet, hängt tatsächlich einfach von den Spendengeldern ab. Also das kostet einfach. Und nachdem wir da auch keine Verwaltungskosten erheben oder so, kann ich aber auch nicht, ich habe keinen Puffer. Also wir sind als Kulturinitiative selber am Limit.
Klar.
Auch Corona gerade. Ne? Das heißt, wir können da jetzt auch nicht in Vorleistung gehen. Das habe ich jetzt die letzten Mal immer gemacht, aber jetzt beim nächsten Transport schaffe ich das nicht. Von daher müssen wir einfach abwarten, was reinkommt. Wenn die 10.000 geknackt sind, können wir losfahren.
Okay, ja, dann der Aufruf an alle Hörer von Jedan Fersch, hier mit ranzugehen. Das ist ein Weg, auf dem man unkompliziert und schnell Hilfe dorthin bringen kann, wo sie wirklich gebraucht wird und wo sie Einsatz findet. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Irgendwie finde ich es auch ganz schön, dass dieser Podcast hier gerade mal ganz andere Richtungen einnimmt. Ich kann aber versprechen, die nächste Episode, die wird dann eher wieder ein bisschen klassisch werden, denn auch die ist jetzt schon in Vorbereitung. Das war es jedenfalls für heute mit Episode 42 des Novid-Podcasts Jedan Fersch. Vielen Dank nochmal an Rolf Ehlers und ich muss es nachgucken, weil wir haben wirklich nur, also Björn kriege ich noch hin, aber dann war es, ich setze die Brille auf, Björn Rodday oder Rodday, je nachdem. Es kommt wohl ursprünglich aus Rodday, aber, oder?
Ursprünglich wahrscheinlich aus dem Irischen.
Ja. Ja gut, dann liegt dir die Musik ja auch im Blut. Das ist
auf jeden
eigentlich
Fall.
Überhaupt keine Frage.
Ja.
Und der Whisky.
Und der Whisky. Ich dann über den schottischen Markt, aber das darf ich jetzt nicht laut sagen.
Ich bedanke mich noch bei Peter Dümmler, der mit Sicherheit auch diese Episode wieder tontechnisch bestens aufwerten wird. Wer es nicht spenden will, aber mal was ganz Tolles aufnehmen will, der geht nach Neuwied-Heddesdorf zu Merlin Sound, Peter Dümmler, wo aufnahmetechnisch, musiktechnisch alles vom Feinsten ist. Das war's mit dir dann verscht und tschö, Sirte Klaasens Rainer.
Wir kennen keine Erjocht, wo wären wir um den Kopf? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.